Immer wieder, wenn ich hier bin, das ist so schön, dass ganz kurz hier in der Nähe von meinem Haus, wo ich wohne, dass hier eine Gemeinde ist, wo Menschen sind, die den Herrn Jesus anbeten. Das ist so mir so wichtig, bedeutet mir so viel und sehr schön. Ich bete auch für euch immer wieder mal und denke an euch, wenn ich hier vorbei jogge. Und das ist echt schön, dass ihr da seid und dass ihr hier ein Licht für den Herrn Jesus sein könnt. Ich weiß nicht, ob mich alle kennen, wir Schweigers, wir haben zwei Geschäfte in Haßfurt, so Modegeschäfte und meine Frau und ich. Und da gibt es Tage in so einem Modegeschäft, das ist einfach super. Ja, da scheint die Sonne draußen, die Kunden, die reinkommen, die sind einfach gut drauf und du findest die richtigen Sachen für die und du hast liebe Gespräche und wertschätzend. Und die gehen wieder raus am Ende des Tages, machst die Kasse und merkst, oh, da ist echt was in der Kasse übrig geblieben. Und dann ist es so leicht, heimzugehen, heimzulaufen und Gott zu loben. Das ist so, so leicht. Und vor zweieinhalb Jahren, da war Corona, da hatten wir ungefähr 4 Monate lang den Laden zu. Trotzdem war Arbeit da, es kamen Pakete rein, es haben sich echt Pakete getürmt. Und wir wussten nicht, wohin mit der Ware, wir haben keinen Platz mehr gehabt, keine Bügel mehr gehabt zum Aufhängen. Und das musste bezahlt werden, das Konto ist geschrumpft. Und wie bin ich da abends heimgelaufen? Auch Gott lobend und fröhlich, auch mit meinem Gott zusammen. Gott war der Gleiche. Die Situation war anders, aber Gott war der Gleiche. Und ich möchte dann später noch darauf zurückkommen, was das eigentlich bedeutet, Gott zu loben und ihn anzubeten in der richtigen Art und Weise. Und vor einiger Zeit habe ich 1. Mose 22 gelesen. Ein schwerer, schwerer Text. Das ist die Stelle, wo Gott dem Abraham sagt, Abraham, geh los, nimm deinen Sohn Isaak, geh los, nimm den Badiner mit und opfere dein Sohn für mich. Und wer die Stelle kennt, Gott prüft diesen Abraham, aber das ist so ein verstörender Text, wenn man den liest, das ist so eine verstörende, man weiß erst nicht, was mit anzufangen, was ist da jetzt los, was passiert da? Es ist tragisch, es ist aufwühlend, aber am Ende ist dieser Text auch so berührend, weil er das Wesen Gottes uns zeigt. Und wäre schön, wenn wir jetzt zusammen die Bibel aufschlagen, 1. Mose 22, 1 bis 12 lesen. 1. Mose 22, 1 bis 12. Vielleicht bete ich noch kurz, dass ja, Gott es jetzt einfach hier auch segnet. Ich könnte schon mal aufschlagen, 1. Mose 22. Ganz am Anfang, erstes Buch in der Bibel. Vater im Himmel, danke, dass wir jetzt hier zusammenkommen dürfen, um aus deinem Wort zu hören. Und Herr, das Menschenworte, die ich machen kann, die helfen gar nichts. Die können vielleicht ein paar Emotionen bringen, aber die helfen letztendlich gar nichts. Keiner kommt dadurch näher zu dir, keiner findet dadurch zu Jesus. Und ich bete das wirklich jetzt, obwohl ich hier vorne stehe, dass in meiner ganzen Begrenztheit und Unfähigkeit, ich bete, dass du jetzt diese Zeit gebrauchst, dass du reden kannst, Herr. Und dass dein Wort es tut, wofür du es aussenden willst, Herr. Und danke, dass wir dein Wort haben und dich so kennenlernen dürfen und wirklich uns freuen dürfen an dir. Amen. Ich lese mal vor, 1. Mose 22, 1 bis 12 lese ich mal. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Und da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Und da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak, und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte, und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf, und dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Und Gott sei Dank, kommt jetzt dieser Vers 11 und 12, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Drei Punkte, die wir zusammen anschauen wollen, über die ich kurz reden will in der Predigt. Der erste ist, Gott ist zum Äußersten bereit. Der zweite ist Anbetung, die kostbar ist. Und der dritte, zwei Beispiele für Anbetung. Und der erste, Gott ist zum Äußersten bereit. Wir lesen den Text und ich weiß nicht, wie es euch geht. Zuerst ist man entrüstet, oder? Wie kannst du sowas verlangen? Und dann lesen wir weiter und die Entrüstung, die weicht und wir sehen, Gott verschont den Abraham und Isaak. Gott verschont den Abraham und Isaak. Aber 2000 Jahre vor Jesu Menschwerdung deutet Gott an, dass er selbst bereit ist, zum Äußersten bereit ist und seinen Sohn geben wird. Dass er seinen Sohn nicht zurückhalten wird. Der Isaak, der wurde verschont, aber Gott deutet an, ich werde meinen Sohn nicht zurückhalten. Gott verschont sich selbst nicht. Und plötzlich bekommt dieser Text ganz andere Vorzeichen, wenn wir ihn lesen. Wohin sendet Gott Abraham? Vers 2. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria. Moria ist eine Gruppe von Bergen, eine Hügelgruppe, also eine Gegend, in der dieser Gegend wird später die Stadt Jerusalem gebaut werden. Und wir wissen, dass Jesus in Jerusalem gekreuzigt worden ist. Und Gott schickt den Abraham dahin. In Vers 6, da steht, und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und wir wissen aus Johannes 19, 17, da steht, dass Jesus sein eigenes Kreuz zur Opferstätte getragen hat. Und Isaak fragt in Vers 7, Vater, wo ist, siehe das Holz und das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Wo ist das Opferschaf, Vater? Wer soll da sterben? Wer wird geopfert? Wo ist das Schaf? Und in Johannes 1, 29 spricht Johannes der Täufer, deutet auf Jesus und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und Vers 2, so bewegend, was wir vom Wesen Gottes sehen. Vers 2, und er sprach, Gott sprach zu Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge. Steht in Johannes 3,16, das kennen fast alle hier auswendig. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit seinen einzig geborenen Sohn gab, kann man das auch übersetzen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Eigentlich, wenn wir den Text lesen hier, der uns am Anfang so unbegreifbar erscheint, der aber auch unbegreifbar bleibt, aber wo ich denke, wie kann Gott es fordern? Und wir sehen ganz schnell, Gott fordert es gar nicht von Abraham oder von irgendeinem Menschen. Gott erfüllt das selbst, was kein Mensch letztendlich erfüllen kann. Und Gott weiß da schon, ich werde meinen Sohn opfern, damit Menschen wieder in Gemeinschaft mit mir kommen können. Steve Lawson, ein Theologe, Lehrer und Pastor, hat mal gesagt, es wäre bewundernswerte Liebe, wenn Gott 3 oder 4 Söhne gehabt hätte und hätte einen von ihnen geopfert. Aber er hatte keine 3 Söhne, er hatte nur einen Sohn. Und Gott gab, diesen einen geliebten Sohn zu geben, hieß, Gott gab alles, er hielt nichts zurück. Er gab das größte Opfer, das er je geben konnte. Und bei der Vorbereitung der Predigt hat mich das so betroffen, was das Gott gekostet hat, was meine Sünde, was meine Schuld Gott gekostet hat. In welche Situation ich Gott gebracht habe durch meine Schuld. Das hat mir zum ersten einmal gezeigt, auch, dass ich Schuld nicht einfach nur so, ja, ist passiert, ja, schwamm drüber. Geh schnell zu Gott und sag's ihm. Das hat Gott was gekostet, was sehr, sehr, sehr Wertvolles gekostet, dass Schuld vergeben werden kann. Und so soll ich auch mich zur Schuld verhalten. Ich soll versuchen, diese Sünde echt zu vermeiden, weil das Gott alles gekostet hat. Und als ich das so vor Augen hatte, dass dieser Gott in seiner Liebe zum Äußersten bereit ist, für mich und für dich, wie mir das so bewusst geworden ist beim Predigtvorbereiten, ich konnte gar nicht anders, ich bin auf die Knie und habe echt gebetet und habe gesagt, Gott, was bist du für ein Gott, der bereit ist für mich, seinen Sohn zu geben? Wer bist du? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und allein für diese Tatsache, die hier steht, allein für diese Tatsache, dass Gott seinen einzigen Sohn geopfert hat, für jeden von uns hier, damit jeder die Chance hat, Friede mit Gott zu bekommen, dass er nicht mehr unter dem Zorn Gottes ist, sondern Friede mit Gott bekommt, der die Sünden reinwaschen will. Allein diese Tatsache, allein dafür ist, kann ich Gott anbeten oder ist Gott anbetungswürdig, egal wie die Umstände außenrum sind. Egal wie dein Leben ausschaut. Aber allein dafür ist Gott anbetungswürdig in alle Ewigkeit. So, wenn es im Geschäft schlecht ist, wenn da zu ist, wenn da Corona ist, wenn das Konto runter sinkt und ich laufe heim, ist Gott anbetungswürdig? Ja. Habe ich ihn angebetet? Weiß ich nicht mehr. Aber ich möchte es lernen. Ich möchte es echt lernen. Gott anzubeten für das Wesen, das er ist. Auch wenn es Schwierigkeiten gibt, aber Gott ist anbetungswürdig zu jeder Zeit. Und so kommt zum zweiten Punkt, Anbetung, die Gott kostbar ist. Und zurück zu dem Text in 1. Mose 22. Heute, 2000 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung, ist es viel leichter, auf den Text zu schauen und das, was Abraham da gemacht hat, zu sagen, ja, das war halt ja, hat sie ihren Sohn so aufgelöst und war ja alles ganz anders. Für uns ist es relativ leicht, das jetzt einzuordnen, aber für Abraham damals, der hat nicht den guten Ausgang sehen, wie Gott gesagt hat, Abraham, geh los und opfer deinen Sohn Isaak. Der hat nicht den guten Ausgang sehen. Und er konnte auch garantiert nicht verstehen, was da gerade abläuft, was da gerade passiert. Und er konnte ganz und gar bin ich sicher, Gottes Wege in dem Moment nicht verstehen. Er war dabei, das Kostbarste zu verlieren. Welcher Schmerz, welche Not, welche Dunkelheit muss da gewesen sein bei ihm? Und inmitten dieser Bedrängnis, dieser Vers 22, Vers 5, 1. Mose 22, 5, inmitten dieser Bedrängnis sagt Abraham zu seinen Knechten, da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten. Anbeten. Was ist das für ein Begriff in dem Zusammenhang? Wie nennt er das? Anbetung. Und verstand Abraham, was Gott vorhatte? Nee, bestimmt nicht. Die Bibel nennt Gottes, nennt Abraham auch Freund Gottes. Und Abraham hat nicht verstanden, was dieser herrliche Gott, der ihn sogar Freund nennt, was er vorhat. Er hat es nicht verstanden. Aber was er wusste, er kannte das Wesen seines Gottes. Er kannte das Wesen seines Freundes und hat ihm vertraut. Gott, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was da läuft, aber ich kenne dich, Gott. Du bist mein Freund. So habe ich dich kennengelernt. Steht, dass Abraham, Gott sprach mit Abraham von Angesicht zu Angesicht. Er war echt, er kannte seinen Gott und er hat ihm vertraut, auch in der Situation. Er vertraute auch unter diesen Umständen auf das vollkommen gute Wesen Gottes. Und es steht im Hebräerbrief im Neuen Testament, und es ist so ein herrliches Kapitel, Kapitel 11, Hebräerbrief Kapitel 11. Und was war der Beweggrund? Warum vertraute Abraham auf seinen Gott? Oder wie hat es das Vertrauen ausgeschaut? Hebräer 11, 17 bis 19. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, das ist jetzt im Neuen Testament, im Neuen Bund, rückblickend geschrieben, durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Gott hat ihm gesagt, hey, in Isaak wirst du viele, viele Nachkommen haben. Und indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch aus dem Gleichnis empfing. Warum hat Abraham in der Situation auf Gott vertraut? Weil er wusste, dass sein Gott ein Gott ist, der aus den Toten auferwecken kann. Das war ihm ganz klar. Und er hat gesagt, interessanterweise sagt er zu den Knechten, ich gehe mit meinem Sohn dahin, er wusste, er soll seinen Sohn opfern, aber er sagt, und wir werden wieder zurückkehren. Er hat darauf vertraut, Gott wird es gut machen. Und Abrahams Anbetung, das ist echt deutlich, ist nicht abhängig von Gefühlen oder von Umständen, sondern allein abhängig von seinem Vertrauen in das großartige, wirklich in das herrliche, großartige Wesen seines Gottes, unseres Gottes. Ein Gott, der seine Verheißungen hält. Hans-Peter Reuer ist ein Leiter der Fackelträger, des Fackelträgerzentrums am Tauernhof, 2013 bei einem Drachenflug, so ein Gleitschirmflug, glaube ich, ist er ums Leben gekommen. Hans-Peter Reuer hat mal gesagt, Gott ist nicht nur anbetungswürdig, wenn es uns gut geht, sondern auch dann, wenn es uns schlecht geht. Und ich möchte jetzt zwei Beispiele kommen für Anbetung. Zwei Beispiele für Anbetung. Das eine ist wieder im 1. Mose Jakob. Jakob, der Enkel Abrahams, zwei Generationen weiter. Und ein Titel, Gott hat ja viele Titel in der Bibel, aber ein Titel Gottes, wo sagt Gott von sich selbst, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wow, Jakob war jemand, Gott benennt sich nach ihm. Er ist in seinem Namen enthalten sogar. ganz besonderer Kerl, dieser Jakob. Und Jakob bekommt ein großes Segensversprechen in 1. Mose 28, 13 bis 15. Ich lese mal kurz vor, zum Verständnis. Jakob bekommt ein großes Segensversprechen von Gott, als er da diese Himmelsleiter sieht. Und da steht: Und siehe, der Herr stand über ihr, über dieser Leiter, und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deine Nachkommenschaft. Große Versprechen, die Gott gibt. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, jetzt schaut mal her, was Gott diesem Abraham verspricht. Und siehe, ich bin mit dir, Entschuldigung, was Gott diesem Jakob verspricht. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Behalte das bitte im Hinterkopf, dieses Segensversprechen. Und dann weiter in 1. Mose 47. 1. Mose 47, 8 und 9. Josef, der Sohn von Jakob, nimmt den Jakob und führt ihn vor den damals einen der größten Herrscher, die es damals gab, der Pharao, vielleicht der größte Herrscher zur damaligen Zeit, führt ihn hin vor den Thron des Pharaos. Und Jakob steht da vor dem Pharao und der Pharao fragt ihn was. Und Jakob war kurz vor seinem Lebensende. Und da steht, ich lese mal vor, 1. Mose 47, 8 und 9. Dieser gesegnete Jakob, ja, wir haben diesen Segen gehört, dieser gesegnete Jakob steht vor dem Pharao. Und was sagt Jakob? Und der Pharao sprach zu Jakob: Wie viele sind die Tage deiner Lebensjahre? Vielleicht, wie alt bist du oder wie war es so bei dir? Und Jakob sprach zum Pharao: Die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft, so nennt er sein Leben auf der Erde, die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre. Wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Und sie erreichen nicht die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Was? Ist das der Jakob, der so gesegnet war? Ist das der Jakob, der so einen Zuspruch von Gott bekommen hat? Der muss doch dem Pharao erzählen, wie er von Sieg zu Sieg gelaufen ist in seinem Leben, oder? Wie er Gottes Eingreifen eins zum anderen Mal erlebt hat und wie er nur Gutes erlebt hat, niemals Schlechtes. Und er sagt, die Jahre waren wenig und die Tage waren böse. Und jetzt könnte man denken, Mensch, der Jakob, der müsste echt verbittert sein. Sagt Gott, was hast du mir versprochen? Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, was sehe ich? Ich könnte denken, er müsste verbittert sein. Gott, wieso hast du das nicht eingelöst, was du da gesagt hast? Und Jakob, ebenso wie Abraham, ist aufgenommen in dieses Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11 nennt man auch das Kapitel der Glaubenshelden. Da sind Vorbilder aus dem Alten Testament zusammengefasst, die uns helfen sollen, im Glauben gestärkt zu werden, die wir anschauen können und ihren Glauben anschauen sollen, und dass wir dadurch gestärkt werden. Man könnte sagen, es ist die Hall of Fame der Glaubenshelden sozusagen. Und Jakob ist da drin. Und auch, lest da, geh nochmal zurück zu der Stelle. Hebräer 11. Das ist echt ein sehr ermutigendes Kapitel. Sehr ermutigend. Hebräer 11, 21. Da steht, durch Glauben. Deswegen ist er auch einer dieser Helden im Glaubenskapitel. In diesem Heldenkapitel. durch Glauben segnete Jakob sterbend am Ende seines Lebens einen jeden der Söhne Josefs und betete an. Steht da. Und betete an. Über der Spitze seines Stabes, durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israels und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Und was war kurz vor seinem Tod der Grund, Gott anzubeten? Jakob vertraute wie Abraham auf die herrlichen Zusagen seines Gottes. Der wusste, Gott hat mir Zusagen gegeben und er wird sie halten. Und wenn ich jetzt kurz vorm Sterben bin, ist egal, ich habe einen Gott, der Tote auferwecken kann. Und mein Gott wird mir diese Zusagen geben. Ob er sie in meinem Leben erfüllt, jetzt, in diesem Wartesaal aufs Leben, das wahre Leben kommt noch, mein Gott kann Tote auferwecken. Darauf vertraue ich. Und er wird mir diese Verheißung, diese Zusagen geben. Und deswegen war er getrost und konnte am Ende seines Lebens ohne Bitterkeit anbeten. Anbeten und die Leute außenrum segnen, ohne Bitterkeit. Und Gott, und das ist im gleichen Kapitel, Gott nimmt dieses Vertrauen, diese Anbetung sehr wohl wahr. Gott sieht es, wenn wir so ein Vertrauen auf ihn haben. Gott ist es wichtig, dass wir so ein Vertrauen auf ihn haben. Und er sagt in Hebräer, da steht was von Gott in Hebräer 11, 16, zweiten Teil. Wie reagiert Gott auf dieses Vertrauen, das er sieht in Abraham und in Jakob und in all den anderen Glaubenshelden, die da genannt werden in dem Kapitel? Wie reagiert er darauf, dass die nicht nur auf dieses Leben hier schauen, dass sie sagen, hey, das hier, wie hat Jakob gesagt, das ist eine Fremdlingschaft. Mein Leben hier ist eine Fremdlingschaft. Und das Leben meiner Vorväter, Fremdlingschaft. Das ist nicht unser Zuhause hier. Das Eigentliche kommt. Und weil Jakob diese Sicht hat, weil er sagt, das hier, das ist ein Durchgangszimmer. Ich freue mich auf den Freudensaal bei Gott. Darauf freue ich mich. Weil er das vor Augen hat, sagt Gott in Hebräer 11, Vers 16, zweiten Teil. Da oder steht über Gott, darum schämt sich Gott ihrer nicht. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Wenn wir Menschen sind, die nur auf das Diesseits schauen und die nicht auch in diesem Blick leben auf die Ewigkeit, auf diese Herrlichkeit, die eigentlich kommt und die auf uns wartet und die uns Gott verspricht und die Jesus uns sehr deutlich macht im Neuen Testament. Wenn wir Menschen schauen, die das nicht im Blick haben, dann kann es sein, dass Gott sich dafür schämt, weil er sagt, hey, ich habe eine Stadt bereitet in der Ewigkeit. Ich habe meinen Sohn gegeben, damit Menschen in diese Stadt kommen können. Und er möchte, dass wir das vor Augen haben, weil es was Herrliches ist. Es ist eine herrliche Zusage, die er gibt. Und dass wir auf diese Zusage auch vertrauen. So wie Jakob und Abraham das auf vorbildliche Weise getan haben. Und wisst ihr, es ist leicht. Es ist leicht, hier vorne zu stehen und keine größeren Sorgen zu haben im Moment und irgendwelche guten Ratschläge zu erteilen. Ich weiß, das tut mir leid. Aber ich möchte trotzdem was in aller Demut sagen. Für die, die jetzt vielleicht in einer Krise drin sind, die hier sind und sagen, hey, ich stecke aber echt fest, mir geht es wirklich dreckig. Und ich bin in so einer Dunkelheit, wie es vielleicht der Abraham damals empfunden hat. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn Jesus dein Heiland und dein Retter ist, wenn du durch Jesus schon zum Reich Gottes gehörst, dann möchte ich dir echt das wirklich von Herzen zusprechen und ich glaube das im Innersten meines Herzens. Das ist für mich wirklich ein Fels, auf dem mein Leben steht. Es kommt der Tag, ob hier oder in Ewigkeit, an dem du zurückblicken und erkennen wirst, Gott hat alles gut gemacht. Es kommt dieser Tag, an dem du zurückblicken wirst, ob hier in diesem Leben oder in der Ewigkeit. Du wirst zurückschauen und wirst sagen, mein Gott hat alles gut gemacht. Und vielleicht siehst du wie Abraham und Jakob die Lösung momentan nicht. Aber dieser Tag, und das möchte ich euch wirklich zusprechen, aller Demut, und aber dieser Tag wird kommen, wenn du in Jesus bist. Wenn du nicht in Jesus bist, lauf zu ihm. Lauf zu ihm. Und Abraham und Jakob schauten im Glauben auf diesen Tag, auf diese Stadt, die Gott bereitet, und sie beten an. Im Vertrauen auf den Gott, der für sie und für uns zum Äußersten bereit ist. Und wenn ich darf, habe ich zum Schluss noch von Dietrich Bonhoeffer ein paar Zeilen, die ich vorlesen möchte. Habe ich noch Zeit? Kurz? Ganz kurz. 5 Minuten. Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, da war er 29 Jahre alt, also 10 Jahre, bevor er ins Gefängnis kam, dafür, dass er gegen die Nazis damals aufgestanden ist. Und er hat diese Predigt in London gehalten und war, wie gesagt, ungefähr 28 Jahre alt. Also noch keine Not um sich herum, ja, die Nazis waren, Ewigkeitssonntag, da waren die Nazis gerade so am Machtergreifen in Berlin, er war da in London und er predigt da, als junger Mann, der noch nicht wusste, was für ein Leid auf ihn zukommen wird, wobei er, ja, das ist eine andere Geschichte, und da predigt er in London in einer Predigt zum Ewigkeitssonntag 1933, er sagt ein paar Zeilen daraus, da sagt Dietrich Bonhoeffer, der hat noch nie an Gott und an sein Reich geglaubt. Der hat noch nichts vom Reich der Auferstehung vernommen, der von Stund an nicht selbst Heimweh hat und wartet, freudig wartet auf des Leibes Erlösung. Ob wir jung sind, manche sind da noch jung oder alt, das ist hier kein Unterschied. Was sind die 20 oder 30 oder 50 Jahre vor Gott? Und wer weiß denn, wie nahe er vielleicht schon vor dem Ziel ist? Dass das Leben erst anfängt, wenn es hier aufhört. Dass alles nur Vorspiel ist vor dem geschlossenen Vorhang. Das sollen Junge und Alte bedenken. Warum haben wir denn solche Angst, an den Tod zu denken? Der Tod ist ja nur furchtbar für den, der Angst hat, der ihn fürchtet. Der Tod ist nicht wild und schrecklich, wenn wir nur still sind und an Gottes Wort halten. Wenn wir nur still sind und an Gottes Wort halten, auf seine Verheißungen schauen. Und man kann solche Predigten, wie gesagt, man kann leicht hier vorne stehen und tolle Reden schwingen, das ist nicht schwer. Ja. Das muss ich dann im Leben beweisen. Und es war dann 12 Jahre später ungefähr, als der gleiche also Dietrich Bonhoeffer dann wirklich, als es für ihn ans Sterben ging, als er vor seinen Henker ging und als er an den Galgen musste. Und der Lagerarzt damals in Flossenbürg, es steht, war Herr H. Fischer Hülstrung, er wusste nicht, wen er damals vor sich hatte, aber 10 Jahre später hat er den folgenden Bericht über die letzten Minuten in Bonhoeffers irdischem Leben gegeben. Und schauen wir mal, ob das, was er da gepredigt hat, in seinem Leben auch wirklich stattgefunden hat. Am Morgen des betreffenden Tages, etwa zwischen 5 und 6 Uhr, wurden die Gefangenen, darunter Admiral Canaris, General Oster, General Thomas und Reichsgerichtsrat Sack, aus den Zellen geführt und die kriegsgerichtlichen Urteile verlesen. Durch die halb geöffnete Tür eines Zimmers im Barackenbau sah ich vor Ablegung der Häftlingskleidung Pater Bonhoeffer in innigem Gebet mit seinem Herrgott knien. Anbetung, die Gott kostbar ist. Die hingebungsvolle und erhörungsgewisse Art des Gebetes dieses außerordentlich sympathischen Mannes hat mich auf das Tiefste erschüttert. Auch an der Richtstätte selbst verrichtete er noch ein kurzes Gebet und bestieg dann mutig und gefasst die Treppe zum Galgen. Der Tod erfolgte nach wenigen Sekunden. Ich habe in meiner fast 50-jährigen ärztlichen Tätigkeit kaum je einen Mann so gottergeben sterben sehen. In Höhen und Tiefen, Gott ist immer anbetungswürdig für das Wesen, das er hat. und dafür, dass er zum Äußersten bereit ist für uns. Und weil er seine Stadt für uns bereithält. Gott hält eine herrliche Stadt für uns bereit, für die, die in Jesus sind. Und darauf dürfen wir uns heute schon freuen. Amen. Darf ich noch kurz beten zum Schluss? Rudi, ganz sehr gut. Lebendiger Gott, danke, dass wir aus deinem Wort hören durften. Und ich bete, dass du in uns allen, dass du einen Glauben in uns wirkst, der auf deine Verheißungen schaut, der auf dein Wesen schaut. Und Vater im Himmel, du und dein Sohn, und Vater, Sohn, Heiliger Geist, lebendiger Gott, viel zu groß, als dass ich es begreifen kann. Erst eines Tages, wenn ich dir gegenüberstehe, dann schon, jetzt noch nicht. Du bist so herrlich in deinem Wesen, lebendiger Gott. So herrlich. Du bist bereit, alles für uns zu geben, zum Äußersten bereit. Und lass uns bitte das verstehen, was es bedeutet, und dich aufgrund dessen, dich auch anbeten und ein Leben führen, das dir die Ehre gibt. In der Nachfolge, Herr Jesus, in deiner Nachfolge. Und wir danken dir, Jesus, dass du unser Retter und Erlöser und Heiland geworden bist, für alle, die dich angenommen haben. Und ich bete, dass viele, viele noch dazukommen dürfen, das auch erfahren dürfen, Herr.